Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Verantwortung für Deutschland. So lautet die Überschrift über dem Koalitionsvertrag, den Union und SPD vor genau einem Jahr vorgestellt haben. Ganz zentral geht es darin um die Modernisierung des Staates, um wirtschaftliches Wachstum und um Sicherheit. Wir nehmen uns jetzt einen Moment, um zu hören, was davon die Koalition geliefert hat, was bei den Bürgern ankommt und wie es ein Jahr danach um das Verhältnis innerhalb der Koalition steht. Georg Schwarte mit einer Zwischenbilanz.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist vollbracht.
So ging es damals los. Koalitionsvertrag, Verantwortung für Deutschland stand drüber. 143 Seiten, Projekte, Versprechen, viele, vor allem von ihm hier, dem Kanzler.
Wir wollen wieder ein mutiges, ein zukunftsfähiges Land werden. Wir wollen ein Land werden, in dem die Menschen Freude haben zu arbeiten. Wir wollen ein Land sein, das es einfach wieder besser macht.
Besser machen wollten sie es, besser als die Ampel, die im Streit zerbrach. Markus Söder, der in diesen Tagen vor allem Nein zu vielem sagt, sagte damals Ja.
Dies ist weder eine Ampel noch die alte GroKo, meine Damen und Herren. Es ist ein Neustart. Die Demokratie kann es doch. Und die Demokratie kann es noch.
Kann sie es noch? Ein Jahr danach kann es diese Koalition, die Brückenbauer sein will, aber damals nach einem verletzenden Wahlkampf erst einmal Brücken zueinander bauen musste, sagt SPD-Bauleiter Lars Klingbeil.
Und wenn wir das schaffen, wie wir hier vorne stehen, bin ich fest davon überzeugt, kann das auch anderswo in diesem Land gelingen, Brücken zu bauen. Im Ost und West, Alt und Jung, Wirtschaft und Gewerkschaften.
Alle eben. Ein Jahr Koalitionsvertrag. Der Start aber verrutschte. Da war die Schuldenbremse, die dieser Friedrich Merz noch mit den alten Bundestagsmehrheiten lockerte. Das böse Wort vom Lügenkanzler entstand, bevor er überhaupt gewählt wurde und die Quittung kam.
Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht. Er ist zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nicht gewählt.
Scheitern im ersten Kanzlerwahlgang. Ein Start im Misstrauen. Der Riss war da. Weitere folgten. Die missratene Richterwahl von Frauke Brosius-Gersdorf, einer davon.
Dieser Vorgang darf sich nicht wiederholen,
schäumte SPD-Arbeitsministerin Baas. Die Koalitionäre fremdelten. Nicht Vertrauen, Misstrauen wuchs.
Vertrauen kann man nicht herbeireden, das wächst.
Diagnostizierte Unionsfraktionschef Spahn. Auf den Sommer des Missvergnügens aber sollte der Herbst der Reformen folgen, sagte der Kanzler und auch CDU-Generalsekretär Linnemann.
Das wird ein Herbst, der sich gewaschen hat.
Der Herbst verstrich weitgehend ungewaschen. Das Erwartungsmanagement des Kanzlers geriet in die Kritik. Dabei wollte der Mann, der Olaf Scholz einst als Klempner der Macht verlachte, doch selbst der Maurer der Macht werden.
Und wenn ich das mit dem Maurer mal sage, dann meine ich es fast ein bisschen ernst. Das Fundament ist da, aber wir müssen wesentliche Teile des Hauses neu bauen.
Die dicksten Brocken haben sie bisher liegen lassen, kommen erst jetzt. Die Reform des Sozialstaats, das Wort der Stunde.
Georg Schwarte berichtete. Die wichtigsten Themen an diesem Donnerstagmorgen jetzt kurz und kompakt in der Übersicht. Nach der Waffenruhe im Irankrieg ist die Nacht ruhig verlaufen. Berichte über Angriffe gab es seit Mitternacht keine mehr. Pia Masurczak.
Unklar ist weiterhin, ob die Straße von Hormus aktuell für Schiffe passierbar ist. In iranischen Medien gibt es dazu mehrere widersprüchliche Meldungen. Mittwochabend verkündeten staatliche Medien, die Meerenge sei wieder geschlossen. Dafür gab es allerdings keine offizielle Bestätigung. Heute Nacht veröffentlichte unter anderem die Nachrichtenagentur Fars ein Statement der Revolutionsgarde. Darin heißt es, man habe alternative Routen für den Schiffsverkehr definiert. Schiffe müssten außerdem künftig eine Genehmigung für die Durchfahrt einholen. Die freie Passage durch die Meerenge ist zentraler Bestandteil der Vereinbarung über die Waffenruhe.
Bis eine mögliche Öffnung der Straße von Hormus dazu führt, dass die Preise in Deutschland wieder sinken, könnte es nach Einschätzung der Bundesregierung noch einige Wochen dauern. Mit welchen Maßnahmen man die Verbraucher bis dahin entlasten will, dazu heute früh im Gespräch der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion Andreas Lenz von der CSU.
Aus meiner Sicht kann das natürlich die Pendlerpauschale sein, wohl wissend, dass sie erst später bei den allermeisten bei der Abgabe der Steuererklärung gilt. Aber auch Dinge wie die CO2-Abgabe müssen aus meiner Sicht diskutiert werden, ob die auch ausgesetzt werden kann. Wichtig ist, dass die Maßnahmen wirken, dass die Maßnahmen auch zielgerichtet sind, dass die Maßnahmen auch nicht kontraproduktiv wirken, wie das beispielsweise Preisdeckel machen könnten. Und ja, insofern gilt es jetzt schnell zu handeln, aber eben auch zielgerichtet zu handeln.
Unterdessen gehen die israelischen Angriffe auf den Libanon weiter. Nina Amin.
Die libanesische Hauptstadt Beirut erlebte die heftigsten Angriffe seit dem Beginn des Krieges zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel. Schwarze Rauchwolken hingen über der Stadt, Menschen flohen in Panik. Bei dem Großangriff starben laut libanesischem Gesundheitsministerium mehr als 180 Menschen, um die 900 wurden verletzt, die Krankenhäuser sind überfüllt. Ministerpräsident Salam erklärte den Donnerstag zum Tag der Trauer für die, Zitat, Märtyrer und Verwundeten der israelischen Angriffe, die sich gegen hunderte unschuldiger, wehrloser Zivilisten gerichtet haben.
Der Außenpolitiker von Bündnis 90 Die Grünen, Omid Nouripour, hat sich hier im Interview für ein europäisches Engagement im Libanon ausgesprochen.
Dass wir dazu was sagen, dass wir vielleicht als Europäer auch zusammenkommen und darüber reden, was wir tun können, dass es sowas wie eine Initiative gibt zur Stabilisierung des Libanons und auch Gespräche gibt mit der israelischen Seite, ob das jetzt tatsächlich zur Sicherheit in der Region und auch des Staates Israel beiträgt, was dort passiert. Aber richtig ist, dass diese Hisbollah eine Bedrohung bleibt für Israel. Aber richtig ist auch, dass die Welt jetzt eine Atempause braucht, damit wir eine ernsthafte Möglichkeit haben auf Frieden im gesamten Nahen Osten.
Unterdessen hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte in Washington mit US-Präsident Donald Trump gesprochen. Anne Schneider.
Es sei ein Treffen unter Freunden gewesen, erklärte Rutte danach auf CNN, und er habe dem Präsidenten erklärt, wie wichtig das Bündnis auch im Irankrieg war. So hätten viele europäische Länder ihre Flughäfen, Lufträume und auch Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Ob das gereicht hat, um Trump mit dem Bündnis zu versöhnen, darf bezweifelt werden. Wenig später schreibt er auf seinem Netzwerk True Social, die NATO sei nicht da gewesen, als sie gebraucht wurde. Das werde beim nächsten Mal auch der Fall sein, und verband das mit seinem Wunsch, sich Grönland einzuverleiben. Während der Irankrieg also noch alles andere als beendet ist, denkt der US-Präsident offenbar schon über den nächsten Konflikt nach.
Die Publizistin und NATO-Expertin Gerlinde Niehus bewertet die Lage zwischen den USA und den europäischen NATO-Mitgliedern im Interview heute Morgen folgendermaßen.
Die Verärgerung ist nach wie vor da, aber ehrlich gesagt, ich halte das nicht für ein Riesendrama, weil in gewisser Weise müssen wir uns in Europa schlicht auf uns selbst besinnen und endlich davon wegkommen, dass jeder Tweet oder jeder zweite Tweet aus dem Weißen Haus uns wie so eine Art aufgescheuchten Hühnerhaufen durch die Gegend sendet. Ja? Hm. Wir müssen so bald als möglich auch alle Fähigkeiten, die bislang die USA innerhalb der NATO vorgehalten haben, auf europäischer Seite aufbauen.
Kurz vor den Parlamentswahlen in Ungarn liegt Ministerpräsident Viktor Orbán in den Umfragen deutlich zurück. Würde aber ein Wahlsieg von Herausforderer Péter Maggiar wirklich dazu führen, dass Ungarn sich auch von den autokratischen Strukturen der Orbán-Zeit befreien könnte? Dazu heute Morgen im Gespräch der ungarische Politikwissenschaftler Zoltán Kiseli.
Wenn die Opposition eine Zweidrittelmehrheit im Parlament erhält durch die Wähler, dann ist sie in der Lage, rechtsmäßig die Verfassung und die anderen Gesetze zu ändern, auch das Wahlgesetz. Das ist auch eines der Fragen, aber abgesehen von wenigen Umfragen deutet jetzt wenig darauf hin, dass wir eine derartig große Veränderung haben. Die Opposition hat eine Chance zu gewinnen, aber eine Zweidrittelmehrheit wäre eine Überraschung.